SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Elektromobilität. Ich finde, das ist so ein schönes Wort und die meisten von uns, auch ich, verbinden damit saubere Fortbewegung. Und nach einiger Recherche muss ich jetzt irgendwie feststellen, mein Traum ist etwas zerplatzt und ich frage mich, Werner, hast du jemals angefangen zu träumen?
Abgesehen davon, dass ich praktisch immer unter Strom stehe, ist ansonsten...
Wow.
Wer schon mal elektrisch gefahren ist, sag ich mal so, in einem Elektroauto, der hat natürlich so eine, ja, was entwickelt, ein gewisses Gefühl für diese Art von Mobilität, ist schon geil. Aber ich glaube, was die Idee betrifft, dass man 1:1 die Mobilität von heute einfach nur in Tesla übersetzt, sprich elektrisch statt Verbrenner, die Idee hatte ich sicher nie. Das scheitert ja schon daran, dass auf den Autobahnen 1,5 Millionen Kilometer Stau sind jedes Jahr. Übrigens hat sich das in nur, lass rechnen, 6 Jahren fast verdreifacht. Also die Rate ist hanebüchen. Und das ist nur Autobahn.
Ja.
In den Städten ist noch grauenvoller, Beispiel Stuttgart.
Oh ja, gib's mir als Stuttgarter, ich bin bereit.
Du brauchst bei der Heimfahrt 60% mehr Zeit, als du brauchen würdest, wenn kein Stau wäre.
Im Feierabendverkehr?
Im Durchschnitt.
Ah ja. Das erklärt einiges, warum ich da sehr viel rumstehe und tatsächlich auch mit dem Elektroauto rumstehe. In Stuttgart haben wir verschiedene Carsharing-Dienste, die ich auch nutze. Man hat wirklich ein gutes Gefühl und es macht Spaß, Gas zu geben, wenn man das denn kann. Und dann, da man ja nach Minute bezahlt, den Minutenpreis.
Möchte man gerne.
Ja, möchte man einfach ausrasten, wenn man dann im Stau steht und einfach nicht nach vorne kommt oder nach hinten. Das heißt, du träumst nicht, weil du sagst, Elektroauto hin und her, wir brauchen weniger Individualverkehr.
Ja, das zumindest in den Städten ist das evident. Also wenn du auf dem Land lebst, sieht die Sache anders aus. Aber in der Stadt ist das hanebüchen zu denken. Es wird alles besser, wenn man elektrisch fährt.
Ja, ich habe dazu etwas Interessantes gelesen, eine norwegische Studie. Die Norweger sind ja eh ganz, ganz vorne mit dabei bei der Elektromobilität.
Die zahlen auch nette Prämien, deswegen verkaufen die so viel davon. Ne? Und
ja. Man
kriegt einen Parkplatz in der Stadt, wenn man elektrisch fährt. Das ist auch ein nettes Incentive, weil da gibt's keine.
Ja, und jetzt kommt's. Die Norweger, die ein E-Auto haben, fahren deutlich mehr. Das ist der Rebound-Effekt, habe ich gelesen, den man erkennt aus der Umweltforschung. Ich finde es interessant, knapp die Hälfte der Menschen, die jetzt einen normalen Verbrenner fahren, fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad zur Arbeit. Aber 85%, die ein Elektroauto haben, die sagen, jetzt habe ich ja was Grünes, jetzt fahre ich auch damit.
Ja.
Ist das der Effekt, den man will? Ich glaube nicht.
Nein, den will man nicht, aber den kriegt man fast immer, diesen Rebound-Effekt, wenn man ökologische Verbesserungen hat. Sobald das auch der Verbrenner weniger Sprit verbraucht, fahren die Leute mehr. Nach dem Motto, ist eh schon eingepreist, das kostet mich so viel, ich tanke immer für 50 Euro.
Mhm,
ne?
Mhm.
Und wenn er weniger braucht, komme ich damit weiter, fahre ich mehr. Das ist leider die grausame Realität, genau so sieht das aus.
Jetzt ist die Frage, warum haben wir beide kein E-Auto? Du hast gerade schon vorher zu mir gesagt, naja, ich habe zwei Verbrenner. Ich habe einen Verbrenner, einen Diesel als Stuttgarter. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Mhm, bald läufst du?
Ja, wahrscheinlich. Aber warum hast du keins?
Weil das zu dem Zeitpunkt, als ich die Autos gekauft habe, definitiv noch keine Option war. Die sind nicht mehr so ganz jung. Ich tue mir auch ein bisschen schwer, momentan eine Entscheidung zu fällen. Weil ich glaube, die Lernkurve ist noch steil. Bedeutet, die Veränderungen von Generation zu Generation sind immens bei dieser Art von Fahrzeugen. Und da würde ich schon noch eine Generation, zwei abwarten wollen.
Ja, ich habe mir diese Frage kurz gestellt und stand dann direkt an dem Punkt, ich pendle immer so 130 Kilometer. Da muss es auf jeden Fall ein großes Auto sein. Ich bräuchte quasi ein SUV für die Reichweite, denn je mehr Reichweite, desto größer die Batterie, desto größer das Auto. Möchte ich nicht. Zweiter Punkt, wo lade ich das? Ich wohne wie die meisten Deutschen in einem Mehrfamilienhaus und habe zwei Ladesäulen. In einer näheren Umgebung, die von Carsharing-Diensten genutzt werden oder im besten Fall von meinem Nachbar mit einem Porsche Cayenne zugeparkt sind. Schön. Das heißt, ich hätte keine Möglichkeit, mein Auto zu laden.
Das gab neulich eine Studie, glaube ich, 30% der Menschen haben potenziell auch nur Zugang zu so einer Ladestation. Also selbst wenn man das mal in die Zukunft denkt und die Dinger gebaut werden würden. Ja, finde ich alles irgendwie spannende Diskussion, aber keine, die einem allzu sehr beschäftigen sollte, wenn man über das große Ganze redet.
Ja.
Wir haben überall Stromleitungen liegen und potenziell kommen wir schon irgendwo an Strom dran. Es ist mehr meiner Auffassung nach die Frage, wie man das organisiert, als die Frage, geht das oder geht das nicht? Das gilt übrigens für die ganze Elektromobilität. Ich glaube, so Grundsatzfragen bräuchte man eigentlich gar nicht mehr behandeln. Etwa die, haben wir denn genug Strom für Elektromobilität?
Haben wir?
Haben wir. Denn dass Elektroautos, batterieelektrische, sind enorm effizient. Das ist ihr großer Vorteil. Die haben viele Nachteile. Man kann mal in einer anderen Sendung drüber reden, wie das auch mit anderen Elektroautos, also mit Brennstoffzellen Elektroautos wäre. Mhm. Aber grundsätzlich sind batterieelektrische sehr effizient. Bedeutet, wenn man das runterrechnet, braucht man maximal 20% mehr Strom, als wir in Deutschland erzeugen, wenn der gesamte Verkehr elektrisch stattfinden würde. Und daran sieht man, das ist nicht unbeherrschbar. Wir haben im vergangenen Jahr irgendwie 7% Strom exportiert. Da hätten wir schon einen Teil. Also das kriegt man schon in den Griff.
Dann ist halt noch die Frage, wo wird geladen? Wer baut das aus?
Stimmt.
Wer finanziert das?
Und da ist es natürlich nicht damit getan, dass man sagt, wenn man aufs große Ganze guckt, geht das schon irgendwie, sondern du hast ein Problem, du musst irgendwo das andocken können. Stimmt. Gerade Baden-Württemberg hat ja auch Programme, wie man da zusätzliche Ladesäulen schaffen will. Ich denke aber schon, das ist etwas, was derzeit auch die Elektromobilität noch einbremst. Das ist ein echter Grund. Wenn du nicht an Strom drankommst, kannst du es auch vergessen. Kannst du dir jetzt so ein Auto nicht kaufen. Nicht jetzt jedenfalls.
Ja, für mich übrigens noch ein ganz großer Punkt. Und gerade nachdem ich mich jetzt ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, ehrlich gesagt, vielleicht ist es jetzt absolut zu polemisch, aber für mich ist das E-Auto eigentlich so ein unsichtbarer Klimazerstörer, würde ich es nennen. Richtig böse gesagt. Ich fahre in Stuttgart CO2-frei, wunderbar. Mir geht's gut, das typische uns gerade im Industrieland geht's gut, aber was passiert woanders? Hm. Im Endeffekt hat dieses Auto enorm viele Nachteile auch noch in der Produktion, wenn man das mal mit den Verbrennern vergleicht.
Also ja und nein. Diese Studien machen ja immer wieder Furore und es gibt ja mittlerweile fast ein Dutzend davon. Ist das Elektroauto, das Batterieelektrische wirklich ein Segen oder ein Fluch? Klimatechnisch betrachtet, glaube ich, wenn man einen Strich drunter macht, kommen alle zu dem Schluss, es ist grundsätzlich positiv. Mhm. Es ist immer positiv gegenüber den Verbrennern. Und das sind für mich zwei dicke Argumente. Erstens, beim Elektroauto ist noch unglaublich viel Entwicklungspotenzial drin, während der Verbrenner ausgereizt ist. Da wird 100 Jahre schon dran rumgeschraubt, da kommt nicht mehr viel Effizienz. Mhm. Batterieelektrisch haben wir noch Sprünge vor uns. Das heißt, da passiert unglaublich viel, deswegen sollte man es nicht kaputt reden. Das Zweite ist, je mehr Erneuerbare wir im Stromnetz haben, desto besser wird die Bilanz. Also die Energiewende arbeitet für batterieelektrisch. Und deswegen denke ich, ja, der Vorteil, es ist nicht so, dass das Elektroauto ein Engel wäre, der blaue Engel, sondern das Ding, wie jede Technik, hat Kollateralschäden. Es gibt keine Energie, es gibt keine Mobilität ohne irgendwas. Du trittst eine Ameise kaputt, wenn du läufst. Also, ja, ja. Aber deswegen sollte man es, finde ich, nicht kaputt reden.
Ich will es eigentlich nicht kaputt reden, weil ich glaube, das Positive ist, wenn sich die Technik weiterentwickelt, wenn die Batterien effizienter werden, wenn die Elektronik leistungsfähiger wird, wenn wir auf Leichtbauteile setzen, da ist, wie du sagst, noch sehr viel Potenzial. Aber würde ich heute ein Auto kaufen, die Studien variieren auch, das ist auch total, also ne, in die eine oder andere Richtung. Aber ich sag mal so, ein Elektroauto hat der Umwelt und dem Klima schon mehr geschadet, wenn es beim Händler steht, deutlich mehr als jetzt ein Verbrenner. Und dann geht man davon aus, ich muss 100 bis 300.000 Kilometer, ist es eine weite Range, fahren, damit es sich quasi amortisiert. Und der Trend geht halt dazu, man möchte, wenn man jetzt ein Auto kauft, 400, 500 Kilometer fahren, dass ich ein großes Auto habe. Und da kommen wir dann schon eher in die 300.000 Kilometer Richtung, weil große Batterie bedeutet einfach sehr, sehr, sehr viel Materialaufwand in der Herstellung.
Also auch der Batterie-Materialaufwand sinkt dramatisch, wenn man einen großen Elektrohersteller nimmt, dessen zweite Generation hat nur noch ein Drittel so viel Kobalt in der Batterie bei gleicher Größe wie die erste. Also da tut sich noch viel. Recycling ist überhaupt noch nicht in dem ganzen System mitgerechnet, weil es noch kein Recycling gibt. Warum gibt es kein Recycling? Weil es keine Elektroautos gibt, die recycelt werden müssten. Da bin ich total sicher, dass wir das machen und dass es eine solche Recyclingbranche geben wird. Und dann ist die Ökobilanz sofort sehr viel besser. Also da gucke ich nicht so viel auf die Rechnung, sondern auf die Gesamtrechnung, sondern mal ins Detail rein. Und da sehe ich eigentlich relativ viel Hoffnung, was das betrifft.
Ja. Mir persönlich wäre schon geholfen, wenn wir die Batterieherstellung in Europa machen oder zumindest darauf achten, dass da nicht Strom aus Kohlekraft zum Beispiel verbraucht wird, was ja in China gang und gäbe ist. Das heißt, das macht natürlich die Klimabilanz schon mal in enormen kaputt, dass keine erneuerbaren Energien in der Produktion verwendet werden.
Ja, ich bin immer dafür, dass man Dinge mit immer in Beziehung setzt. Es gibt ja noch mehr Vorwürfe. Also klar, dass in den Ländern, in denen Rohstoffe abgebaut werden, zum Beispiel Lithium, enorme Probleme entstehen. Das stimmt 100%. Jeder, aber bitte jeder Rohstoffabbau ist ein Problem. Das gilt für Verbrenner, das gilt für IT-Technik. Wir brauchen überall Rohstoffe und die sind immer dreckig im wahren Sinne des Wortes. Aber ich habe mir zum Beispiel mal angeguckt, bei Lithium gibt es ja den großen Vorwurf, es wird irrsinnig viel Wasser verbraucht in Gegenden, in denen es kaum Wasser gibt.
Ja.
Peru. Ich habe es mal umgerechnet. In vielen Produkten steckt ja dieses Wasser drin, dieses virtuelle Wasser, was vor Ort verbraucht
Avocado,
wird.
Avocado, Kaffee.
Ganz genau.
Ja, Fleisch.
Und wenn man Lithium mal in Beziehung setzt zu Baumwolle, dann kommt man zu dem Schluss, dass ein Kilo Lithium, das ist schon ordentlich Holz, so viel Wasser verbraucht wie ein T-Shirt.
Mhm.
Also machst du dir einen Kopf über ein Baumwoll-T-Shirt an der Stelle, aber über Lithium wird hergezogen. Also ich glaube, da muss man auch die Relationen sehen. Wie gesagt, es gibt keinen Konsum, keinen Rohstoffverbrauch, der ohne Verbrauch von Umwelt ist. Und da muss man sich, wenn man gegen ein Produkt zieht, immer überlegen, welche anderen in ähnlicher Relation liegen.
Bin ich bei dir und es wäre auch, glaube ich, fatal zu sagen, deswegen beerdigen wir die Elektromobilität.
Wir sollten aber die Individualmobilität mit Autos, ob die elektrisch fahren oder verbrennen, mal überlegen. Da steckt viel mehr Musik drin, weil ein Kilometer, den ich nicht fahre, weder mit dem Verbrenner noch mit dem Elektroauto, das ist eigentlich der einzige Kilometer, bei dem ich keinen Zusatzschaden habe. Außer für die Ameise.
Außer für die Ameise. Du bist ein Gedankenleser. Genau das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ich stelle jetzt auch mal die These auf. Warum sollte man die Elektromobilität so fördern, wie das gerade im Endeffekt Staaten machen, der Bund macht, wenn man das Geld nicht einfach in den öffentlichen Personennahverkehr stecken könnte? Also ich denke mir, es gibt so viel Steuererleichterung, die Ladeinfrastruktur, der Umweltbonus. Das sind mehrere hundert Millionen, die eigentlich, glaube ich, gerade in Städten und auch auf dem Land einem ÖPNV unglaublich gut tun würden.
Ja. Ja.
Ja, Punkt.
So. Rede weiter. So viel Gutes hast du selten gesagt.
Danke. Nee, es ist wirklich so. Ich denke mir halt, Elektromobilität, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieser Rebound-Effekt fördert, dass man deutlich mehr Individualverkehr hat, weil man fühlt sich ja gut dabei. Und ich merke das selbst in Stuttgart. Oder nimm doch diese E-Tretroller, die wir haben. Wir wollen heute nicht darüber reden, aber wie viele Menschen sind vorher den Kilometer zu Fuß gegangen oder haben ein Fahrrad oder wie ich früher übrigens einen richtigen Tretroller benutzt, auch schon als erwachsener Mensch für diesen 1,2 Kilometer Weg, dann bin ich einfach getreten. Das geht noch. Man kann noch ein Bein vor das andere setzen oder das zum Schwung nehmen. Und ich glaube irgendwie, das fördert einfach ein Stück weit mehr Individualverkehr und das ist nicht gut, meines Erachtens nach.
Ja, also ÖPNV, hast du schon gesagt, da könnte man das Geld reinstecken, ja. Da fließt auch viel Geld rein, aber es ist wirklich eine Abwägung wert. Tut man es lieber in die Ladeinfrastruktur oder wenn man den Euro nur einmal hat, kann man ihn nur einmal ausgeben oder tue ich ihn eben in ein gutes Bussystem. Und was das andere betrifft, deinen Fuß voneinander setzen, nimm es mal wörtlich, Fußverkehr, das nimmt tatsächlich ab. Das kann man auch in Statistiken sehen. 3/4 des Personenverkehrs insgesamt ist Auto.
Mhm.
3/4 der gefahrenen sonst was Kilometer. Dann haben wir beim Fußverkehr, waren das noch vor 15 Jahren 3,4%, jetzt sind es 2,8%. Also das ist ein deutlicher Rückgang. Zum Beispiel der Strecken, die die Menschen zu Fuß laufen. Fahrrad sieht das ganz ähnlich aus. Also wir hätten Möglichkeiten, uns zu bewegen. Einmal richtig, einfach nur zu Fuß, vor allen Dingen aber mit dem Fahrrad. Also gerade in den Städten sehe ich eigentlich beim Fahrrad eine enorme Möglichkeit, sich sauber zu bewegen.
Ja, und was passiert da? Jeder Zweite denkt, er müsste sich jetzt irgendwie ein elektrisches Fahrrad kaufen.
Ich finde es nicht so schlecht.
Unter welchem Gesichtspunkt findest du es nicht schlecht?
Ich sehe zumindest die Chance, dass tatsächlich Autokilometer eingespart werden.
Ich frage mich halt, ob das passiert oder ob das wie, sorry Mama, bei meinen Eltern auf dem Land stattfindet. Man fährt jeden Meter mit dem Auto und wenn die Gunni von nebendran mal meint, mach mal eine Fahrradtour, dann wird das Pedelec rausgeholt und dann macht man eine unnütze Tour, die man hätte auch machen können mit dem normalen Fahrrad, aber es ist halt so anstrengend.
Ja, habe ich auch gedacht, aber guck mal so, über 40% der Kilometer, die gefahren werden mit Autos, werden als Urlaubs- oder Freizeitverkehr gemacht. Mhm. Da ist viel Urlaub dabei, aber auch viel Freizeit. Das bedeutet, zu meiner Kindheit, das ist sehr lange her, da gab es noch Opel Rekord, da ist man sonntags mal den Rhein hoch und runter gefahren, als Familienausflug.
Ja.
Und ich denke, wenn das so ist, dass hier über 40% der Kilometer gefahren werden, aus Jux und Dollerei, um das so zu sagen, dann finde ich, dann sollten die besser aus Jux und Dollerei mit dem E-Bike gefahren werden. Und E-Bike bringt, ist meine Beobachtung, wirklich Menschen wieder aufs Rad. Es bringt sie für die Freizeit aufs Rad. Menschen, die eben, die könnten zwar auch Rad fahren, normales, das machen sie aber nicht. Wenn sie Strom dabei haben, fahren sie plötzlich wieder. Und ich glaube, da ist auch wirklich Musik drin, was Berufsverkehr betrifft. Das ist übrigens gar nicht so viele. Berufsverkehr liegt irgendwo bei gut 20% der gefahrenen Kilometer. Da spielt eine Riesenrolle fast genauso viel, nämlich noch der Einkauf. Mhm. Und auch beim Einkauf ist das E-Bike oft eine Lösung, also nicht für den Großeinkauf, aber wenn du ein paar Brötchen oder die Butter oder irgendwas, was du vergessen hast, das geht ganz prima, weil viele, viele Fahrstrecken, fast, die Zahl habe ich jetzt nicht parat, aber eine weit überwiegende Zahl der Fahrtstrecken, die mit dem Auto gemacht werden, sind kürzer als 2 Kilometer.
Vom Land kenne ich das auf jeden Fall. Also da fährt man wirklich zur Eierfrau und holt 10 Eier. Das ist echt interessant. Vielleicht ist aber auch eine Generationenfrage. Ja. Glaube ich schon. Also die Ü60, sorry Werner.
Nein, U.
Okay, U60. die nimmt schon mal eher noch das Auto. Und ich weiß nicht, vielleicht die jüngeren Leute laufen. Kann ich jetzt auch falsch liegen, aber ja, wenn das dann mit dem E-Bike passiert, bin ich dabei. Was die Lasten angeht, in Stuttgart kann ich aktuell auch Lasten-Pedelecs ausleihen. Das finde ich wiederum interessant, weil vielleicht treibt das den einen oder anderen doch weg vom Auto. Und ich kann tatsächlich auch 2 Sprudelkästen holen, ohne jetzt ein Auto zu brauchen.
Ja, ich glaube, das ist dann wirklich eine Generationenfrage. Da muss man sich dran gewöhnen. Das muss man irgendwie von jung auf gemacht haben. Ich fürchte, dass man da nicht so furchtbar viele zukriegt, solche Lasten damit zu bewegen, die schon mit dem Auto sozialisiert waren. Aber Potenzial steckt drin. Ja, ich habe die Zahl übrigens gefunden, das Umweltbundesamt sagt, dass 1/3 aller Pkw-Fahrten in Ballungsgebieten durch Fahrrad ersetzt werden könnte. Und es gibt Städte, wo das funktioniert. In Münster, bekannte Fahrradstadt, da werden 38% der Fahrten mit dem Fahrrad gemacht, mehr als mit dem Auto.
Und da kommen wir aber wieder zu unserem ursprünglichen Punkt. Weniger Individualverkehr. Ich als Stuttgarter muss sagen, 2 Spuren für Autos weg, die grüne Radspur mit Pollern hin und dann kommen wir in diese Richtung.
Echo, Münster hat natürlich auch sein gesamtes Verkehrssystem auf Fahrräder ausgelegt. Das hat dort Tradition. Das ist dort auch gesellschaftlich akzeptiert. Da haben wir all diese Bestandteile zusammen. Du musst eine Infrastruktur haben, du musst aber auch ein gesellschaftliches Klima haben, das sagt, ja, das ist normal, mit dem Fahrrad zu fahren. Und dann funktioniert das eher.
So, das heißt, wir bleiben aber eigentlich bei dem Ursprungspunkt, diese hunderte Millionen, fraglich, ob man die jetzt in Ladesäulen und in Steuervergünstigungen steckt oder ob man einfach mal zumindest einen großen Teil davon in nicht nur den ÖPNV, sondern genau in diese Maßnahmen anstatt Ladesäule Fahrradweg.
Ja, das eine tun, das andere nicht lassen. Ich glaube, wir haben lange in unsere Infrastruktur in den Städten, gerade Mobilität, nicht richtig investiert. Und das müssen wir jetzt auf vielen Gleisen nachholen. Ich würde sagen, momentan brauchen wir auch noch die Investition in Ladesäulen oder in E-Infrastruktur, weil ja nichts da ist bei Licht betrachtet. Das sind ja alles noch Peanuts, da muss noch so viel bei. Also wir sind noch weit entfernt davon, dass wir da eine Überversorgung hätten oder dass wir in der Lage wären, auch nur annähernd den derzeitigen Verbrennungsverkehr elektrisch zu fahren. Also irgendwann würde ich das schon stoppen, glaube ich auch, da hast du recht. Aber jetzt lohnt es noch, das anzutreiben. Übrigens zu deinem Argument nochmal, dass das alles noch nicht so gut ist mit Elektro und dergleichen. Das stimmt alles, aber irgendjemand muss die Last der Einführung tragen. Stell dir mal vor, wir sagen jetzt alle, nö, wir warten ab, so wie ich das tue. Dann wird diese Einführung nicht stattfinden. Beispiel bei den Photovoltaikanlagen. Da war das genauso. Die ersten waren schlecht, die waren ökologisch schlecht, sie haben keine Leistung gebracht, sie waren teuer und, und. Aber mit dem Erneuerbaren Energiengesetz sind sie in den deutschen Markt gedrückt worden. Und in Deutschland ist es gelungen, diese Solarzellen zu entwickeln, einfach weil Leute sie gekauft haben. Erst wenn der Markt mal langsam anläuft, kommen die Unternehmen in die Puschen. Und wir haben in Deutschland die Solartechnik marktreif für die Welt gemacht. Und bei der E-Mobilität muss das auch jemand machen. Ich glaube, das machen die Chinesen derzeit. Vielleicht lösen die uns ab als Ökotreiber.
Ja, da ist auch noch ein weiter Weg hin, aber ich stimme dir tatsächlich
zu. Bei dem Thema.
Ja, ich stimme dir tatsächlich zu, weil unter einem 0,5% sind ja reine Elektroautos in Deutschland. Das sind Firmenwegen im meisten oder auch ein Zweitwagen. Und würde das nicht gekauft werden, würde da auch wahrscheinlich weiter geforscht werden. Der Markt muss ja erstmal da sein. Und das noch effizienter gestalten, bin ich Fan, generell weniger Individualverkehr. Ich habe einen schönen Satz gelesen von einem Professor an der Hochschule Trier, der meint, Mobilität mit dem Auto gibt es einfach niemals zum ökologischen Nulltarif.
War es nicht das, was ich schon mal sagte?
Ja, und ich finde aber, dieser Satz ist ein schönes Fazit des Ganzen.
Ja.
Bist du bereit für dieses Fazit?
Ja.
Sehr schön. Mobilität mit dem Auto gibt es niemals zum ökologischen Nulltarif. Und ich glaube, es ist der Mix. Es ist der Mix aus ÖPNV-Ausbau und natürlich an die Zukunft zu glauben mit dem E-Auto. Und dann wird doch alles gut.
Da muss ich an einen Film denken über ein indisches Hotel, wo der Manager sagt, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende.
Oh Gott, ich glaube, wir hören auf für heute. Werner, mal gucken, ich weiß nicht, wie seht ihr das eigentlich? Ihr könnt uns auch natürlich immer eine E-Mail schreiben. klimazentrale@swr.de für Lob, Kritik und auch für Themenvorschläge. Und wir sehen uns am besten erst nächste Woche wieder.
Wir sehen uns, aber der Rest hört uns
nur. Das ist richtig. Ciao.